Wunderbar. Ich glaube, wir können beginnen. Guten Abend. Es ist sehr, sehr schön, ein so gefülltes Zeus zu sehen. Freuen wir uns sehr darüber. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und herzlich willkommen hier bei uns. Mein Name ist Julia Langbein. Ich arbeite hier am Zeus und leite den Forschungsschwerpunkt politische Ökonomie und Integration. Und wir wollen heute ein Buch vorstellen, nämlich, Sie haben es wahrscheinlich auch draußen alles schon gesehen, Sie sehen es auch hier über uns, den Titel China und Russland, Geschichte und Gegenwart ihrer Beziehung, geschrieben von Sören Urbanski und Martin Wagner, am 24. Februar im Surkamp Verlag erschienen. Und wir wollen heute Abend gemeinsam mit Ihnen diskutieren, was China und Russland in der Vergangenheit getrennt hat, aber auch miteinander verbunden hat und wie der Schulterschluss beider Länder im Kontext der Vollinvasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022 einzuordnen ist, zum einen vor dem Hintergrund der oft konflikthaften Geschichte der Beziehungen beider Länder, wie ihr das ja auch im Buch beschreibt, aber auch vor dem Hintergrund der jüngsten Annäherung zwischen den USA und Russland mit Blick auf die Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine. Und wir wollen auch diskutieren, welche Bedrohungen von dem Schulterschluss beider Länder ausgehen für die liberale Ordnung. Wir führen die Veranstaltung in Kooperation zum einen mit dem Surkamp Verlag durch, aber auch mit dem Exzellenzcluster Scripts, Contestations of the Liberal Script. Das ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft organisiertes oder finanziertes Forschungskonsortium, bestehend aus verschiedenen Partnerinstitutionen, unter anderem Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität, Wissenschaftszentrum Berlin, Hertie School of Governance, das Zeus, um nur einige zu nennen, ist auch dabei. Und ich möchte, bevor wir in die Diskussion einsteigen, kurz die Teilnehmer vorstellen, die mit mir hier auf dem Podium sitzen. Zunächst vielleicht mal die beiden Autoren des Buches zu meiner Linken, Sören Urbanski. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum und forscht zur Geschichte der chinesisch-russischen Beziehungen, aber auch zu den Grenzbeziehungen und auch zur Migrationsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Und sein Buch Steppengras und Stacheldraht, eine Geschichte der chinesisch-russischen Grenze, erhielt bereits mehrere Forschungspreise. Schön, dass du da bist, Sören. Und Martin Wagner, der zweite Autor des Buches, das wir heute hier vorstellen und diskutieren, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin im Arbeitsbereich Geschichte und forscht, wie könnte es anders sein, zur Geschichte Russlands und Chinas im 19. und 20. Jahrhundert, hat Forschungsaufenthalte hinter sich in Peking, Moskau und Hongkong, hat seine Dissertation über die Transformation der totalitären Herrschaft nach dem Tod Stalins und Maos geschrieben und dafür den Tiburtius-Preis der Berliner Hochschulen erhalten. Martin, auch für dich ein herzliches Willkommen und schön, dass du bei uns bist. Und last but certainly not least sind wir sehr froh, dass Volker Stanzel unserer Einladung gefolgt ist. Dr. Volker Stanzel, Botschafter außer Dienst. Er war Botschafter unter anderem in China und Japan und war auch politischer Direktor im Auswärtigen Amt. Und seit seinem Ruhestand publiziert er viel und arbeitet derzeit an der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat aber auch zuvor viel gelehrt, unter anderem an der Hertie School of Governance. Herzlich willkommen auch an Sie. Schön, dass Sie bei uns sind. Gut, wir haben uns das so gedacht, dass wir den Abend natürlich erstmal als Einstieg dafür nutzen, dass Martin und Sören das Buch, ihr Buch vorstellen. Das wird so die ersten, ja, weiß ich nicht, 8 Minuten oder so vielleicht in Anspruch nehmen, weiß ich nicht. Gucken wir mal, wie lange ihr redet. Und dann werden wir erstmal so unter uns ein paar Fragen austauschen und diskutieren. Ich habe so 2 Hüte auf heute Abend. Zum einen moderiere ich den Abend, zum anderen soll ich aber auch inhaltlichen Input geben und meine Expertise oder meine Sicht auf das Buch und die Implikationen teilen. Von daher werden wir auch diese Hüte der Person, die Fragen stellt, auch so ein bisschen unter uns aufteilen. Mal stellt der eine, mal der andere und der andere und die andere antwortet. Also das kriegen wir hoffentlich gut hin. Und dann sehe ich aber sehr viele Menschen, die sicherlich brennen darauf, hier Fragen zu stellen und in ins Gespräch zu kommen mit uns und vor allen Dingen den beiden Autoren, aber auch mit Herrn Stanzel. Und deshalb wollen wir dann so nach einer guten halben Stunde auch die Q&A öffnen und Ihnen euch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Das ist so der Plan. Im Anschluss gibt es dann noch von Scripts gesponsert ein Happen zu essen und auch ein paar Getränke, sodass wir den Abend dann gut ausklingen lassen. Also das ist so der Fahrplan für die nächsten, ich denke mal so 2 Stunden oder so. Mal gucken. Oder vielleicht auch noch länger. Also inklusive natürlich des Häppchens draußen. Okay, gut. Also, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde jetzt erstmal damit beginnen, an euch, Martin und Sören, die Frage zu stellen, was ihr eigentlich, also wie diese Idee zu diesem Buch kam und welcher Anspruch so bei euch dahinter steckt, was ihr mit diesem Buch erreichen wolltet.
Ich erzähle mal von einem Spaziergang, der vor 2,5 Jahren in Berkeley stattgefunden hat. Also ich habe damals in Berkeley gelebt. Martin Wagner hat für seine Dissertation in der Bay Area recherchiert in Stanford und wir kannten uns nur von E-Mails und kannten uns aber schon sehr gut und unsere Schriften und dachten beides, in der Zeit ist, mal so ein Buch zu schreiben, das schon komplex, aber allgemeinverständlich die Beziehungen dieser beiden Staaten skizziert und auch interpretiert. Und es gibt erstaunlich wenig darüber in westlichen Sprachen. Also es gibt einen sehr dicken Wälzer, der vor ein paar Jahren erschienen ist oder vor 2 Jahren erschienen ist. Und sonst gibt es eigentlich keine Bücher. Und uns war irgendwie wichtig, wirklich diese Beziehungen historisch einzuordnen, aber auch mit einem strammen Blick in die Gegenwart. Ich weiß nicht, ob du das ergänzen magst.
Vielleicht kann man noch sagen, dass das ein großer Vertrauensvorschuss ist, mit einer Person, die man eigentlich nur aus E-Mails kennt, ein Buch zusammenzuschreiben. Grundsätzlich machen es Leute das ja eher selten, dass sie Bücher zusammenschreiben. Und ich habe das als großen Gewinn empfunden und denke, das Ergebnis spiegelt das wider. Wenngleich der Gegenstand natürlich ein bisschen sperrig ist. 2 große Länder, 2 Kontinentalimperien, 400 Jahre Geschichte. Und wir haben so ein bisschen versucht, kein dickes, fußnotenlastiges Buch zu schreiben, sondern ein Buch zu schreiben, das man gerne auch bei einer Bahnfahrt oder abends im Lehnstuhl zur Hand nimmt und das so episodisch sozusagen anhand von einzelnen Momenten beschreibt, worin eigentlich diese Beziehung besteht oder eben auch nicht besteht.
Und jetzt nochmal nachgefragt, was ist euch denn, also ihr sagt irgendwie, ihr habt das Buch geschrieben, auch natürlich mit dem Forschungsstand logischerweise im Blick, aber wo seht ihr denn so den Beitrag des Buches zum Forschungsstand der Russland-China-Beziehung, wenn ihr dazu noch was sagen könntet, so der wissenschaftliche Mehrwert?
Man muss vorausschicken, dass, glaube ich, sehr viele Kolleginnen und Kollegen sich an der Geschichte dieser beiden Reiche abgearbeitet haben, aber das vor allem immer gemacht haben mit dem Blick auf wenige Jahre und ganz besondere Probleme. Und wir haben sozusagen versucht, natürlich aufbauend auf diesen Arbeiten, aber auch aufbauend auf viele Jahre eigener Forschung, bei Sören Obanski noch ein bisschen mehr als bei mir, aufbauend versucht, die langen Linien herauszuarbeiten. Und da kann man dann schon ganz deutlich unterscheiden, dass die Reiche sich eben in der Vormoderne als imperiale Mächte anders begegnet sind als im 20. Jahrhundert, als es kommunistische Einparteiendiktatur waren und wieder in einer anderen Logik aufeinandertreffen im 21. Jahrhundert als, wenn man so möchte, autoritäre Regime.
Und gleichzeitig, um das zu ergänzen, gibt es auch über diese Epochenbrüche hinweg wiederum Kontinuitäten. Also wenn wir die Zeiten der Imperien haben, also bis 1911, 17, also vor der Abdankung der Monarchien und dann sozusagen die kommunistischen Reiche haben bis zum Untergang der Sowjetunion, gibt es dennoch diese Kontinuitätslinien. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, welches Reich war denn imperial im jeweils anderen Vorgarten aktiv, ja? Dann ist es ja schon so, dass sozusagen die Sowjetunion durchaus auch noch immer ein Imperium in China war, was natürlich für einen antiimperialistischen Staat, als der sich die Sowjetunion verstand, sozusagen nicht nur rhetorisch ein Problem war, sondern auch in den Beziehungen zu China und dann vor allen Dingen zum kommunistischen China. Also die Frage, jetzt ganz banal gestellt, ich hoffe, ich trete das nie, hier sind keine Menschen aus der Mongolei, also wem gehört die Mongolei aus der Sicht Moskaus oder Peking? Ja? Also das ist natürlich eine Frage, die sozusagen beide umgetrieben hat und bis heute eigentlich umtreibt.
Und mit dem episodischen Zugriff kann man natürlich auch einfach überzeitliche strukturelle Probleme herausarbeiten. Wir wissen heute nicht, was Xi Jinping und Putin sich hinter verschlossenen Türen sagen, aber wir können sehr genau nachvollziehen, was Stalin und Mao einander hinter verschlossenen Türen gesagt haben, wie sie diese Interaktion gestaltet haben. Und anhand dieser sozusagen Machttechniken, die damals angewendet wurden, kann man vielleicht auch so ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, wie das Verhältnis in der Gegenwart vielleicht ausgefochten wird.
Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also was, also zu den Machttechniken, die man rausfinden kann, was hinter den verschlossenen Türen lief zwischen Mao und Stalin und wie man das nutzen kann für die Analyse heute, das würde mich jetzt doch interessieren.
Naja, eine ganz eindrückliche Anekdote, wenn ich zu ausschweifend bin, bitte fangt mich ein. Eine ganz eindrückliche Episode ist eigentlich das Zustandekommen des Freundschaftsvertrages, der sich jetzt im Februar zum 75. Mal gejährt hat. Also das kommunistische China und die kommunistische Sowjetunion schließen im Februar 1950 einen Frieden und suggerieren der Welt, dass sie Freunde sind und dass sie ebenbürtig sind. Letztlich hat Stalin aber ein Interview fingiert, um Mao zu kommunizieren, dass es diesen Vertrag geben wird. Mao saß mehrere Wochen in Moskau im Kalten, Stalin hat ihn immer zurückgewiesen, wollte ihn nicht treffen, hat ihn also absichtlich degradiert und dann hat er sozusagen das ultimative Unterwerfungsritual angewendet. Er hat den abgesetzten Außenminister zu Mao geschickt und ihm ein Interview vorgelegt, das Mao angeblich gehalten hätte. Stalin hat die Antworten auf die Fragen gegeben und hat ihm erklärt, dieses Interview erscheint morgen in der Zeitung und das war das Signal an die Welt, dass es einen neuen Freundschaftsvertrag gibt. Und dann kann man sehr gut eben sehen, das Spiel von Nähe und Distanz, das Unterwerfungsritual und aber auch dieses Instrumentalisieren wechselseitig verschränkter Abhängigkeiten. Mao wollte Kredithilfen und Stalin hat ihm gesagt, ja, aber wir diktieren die Konditionen und getilgt wird der Kredit in welcher Währung? Dollar am liebsten. So Stalin.
Ja, nicht direkt dazu, aber vielleicht noch zu einer anderen Besonderheit, die sozusagen die Beziehungen beider Länder charakterisieren. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Beziehungen zwischen großen Staaten auf der Welt, aber ich glaube, ein Charakteristikum, was man nicht unterschätzen sollte, ist einfach die Langlebigkeit der Beziehungen. Also die beiden Länder haben seit 400 Jahren oder 400 Beziehungen zueinander. Also Russland hatte diplomatische Kontakte lange vor dem British Empire mit China. Also es gibt sozusagen auch so ein Special Relationship auf historischer Ebene, wenn man das so sagen kann, auch wenn das natürlich eine andere Konnotation hat. Und eine weitere Komponente ist die Nähe und Distanz gleichermaßen. Also ich meine, das sind Nachbarländer, die reiben sich sozusagen auf der eurasischen Landmasse, sind Nachbarn und man denkt, Nachbarn sind eigentlich eng irgendwie, kulturell, aber sie sind natürlich kulturell völlig verschieden. Und das kreiert Probleme und es gab sozusagen Zeiten, in denen die Grenzgebiete verflochten waren. Also wenn man ins späte 19. und frühe 20. Jahrhundert zurückdenkt, gab es da durchaus einen sehr intensiven Austausch. Also 300.000, 400.000 Chinesen haben im russischen Fernen Osten gelebt. Umgekehrt waren auch 100.000, 200.000 Russen, vor allen Dingen SC-Russen, dann in China. Und dann gab es eine Entflechtung im 20. Jahrhundert. Und heutzutage gibt es wieder eine zunehmende Verflechtung. Gleichzeitig ist ja weit hinter ihrem Potenzial zurück. Und das ist sozusagen auch zumindest von einem der beiden Zentren gewollt, dass man sich nicht zu sehr verflechtet. Weil wenn man historisch das betrachtet, war die Peripherie immer ein Hort des Konflikts. Und gerade ist es so, dass beide Seiten ja durchaus strategisch gemeinsame Interessen haben und man möchte nach Möglichkeit Konfliktfelder vermeiden. Und daher blendet man diese Dinge aus. Also die Peripherie wird bewusst klein gehalten zu einem gewissen Grad.
Und ihr benutzt auch öfter im Buch, aber man hört sonst auch im Diskurs so diesen Begriff der autoritären Allianz. Und mich würde doch mal interessieren, ihr habt es jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber auch diese Brüche immer wieder beschrieben und das kommt ja auch in den Episoden immer wieder hinaus, diese Nähe, dann wieder Distanz, dann wieder ein Zweckbündnis, dann wieder eine konflikthafte Interaktion zwischen beiden Staaten. Aber wenn ihr heute blickt auf Russland-China, ist es eine autoritäre Allianz in euren Augen, zum Beispiel gegen eine liberale internationale Ordnung? Oder stecken dann doch auch Konflikte und Spannungen dahinter? Das ist natürlich, ich weiß, ihr seid Historiker, aber, und das ist ja auch so ein bisschen euer Knackpunkt gewesen, wie schreibt man als Historiker ein Buch auch teilweise über Gegenwartsfragen, also wie positioniert man sich da? Aber das würde mich schon nochmal aus eurer Perspektive auch interessieren.
Also ich glaube, es gibt eine ganz klare Parallele zwischen zum Beispiel dem Bündnis der 50er Jahre und dem Bündnis der Gegenwart, dass beide in ihrer Außenwirkung eine doppelte Fiktion vortragen, eine Einmütigkeit und eine Ebenbürtigkeitsfiktion. Also in der Propaganda erscheinen die beiden als gleich, mächtig und auch als in Freundschaft, unverbrüchlicher Freundschaft verbunden. Aber dahinter verstecken sich ganz klare, noch klar benennbare Interessenskonflikte und auch immer das Ringen um die Führungsposition in einer eigentlich über fast 400 Jahre stetig asymmetrischen Beziehung. Vielleicht erstmal so viel.
Ja, und ich meine sozusagen, eine Allianz ist ein großer Begriff. Also wenn wir an eine Allianz denken, dann denken wir vielleicht an die NATO. Und es gibt keinen Artikel 5. Okay, den gibt es heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr bei uns. Aber sozusagen bis Freitag gab es ihn noch. Ja. Und deswegen, das ist eine strategische Partnerschaft, die sehr interessengeleitet ist, die nicht so sehr wertegeleitet ist. Es gibt Interessenkongruenzen. Die liberale Weltordnung ist ein gemeinsamer Gegner in gewisser Hinsicht. Der wird aber anders bekämpft. Also Russland hat sich irgendwann entschieden, Völkerrecht zu brechen, sozusagen mit allen Gepflogenheiten nach 45 irgendwie die hinter sich zu lassen, wohingegen China nach wie vor und zumindest bis heute, wir wissen natürlich nicht, wie das in der Zukunft aussieht, von der bisherigen Weltordnung und auch den Institutionen, also wie der WTO und so weiter, profitiert und sozusagen eher seinen Einfluss von innen heraus geltend machen versucht. Und Russland hat irgendwann entschieden, okay, wir machen das anders. Und sozusagen der Weg ist ein anderer, aber auch das Ziel ist ein anderes, würde ich sagen. Denn Russland sieht die Welt als eine multipolare Welt mit mehr als zwei Zentren, sagen wir es jetzt mal so, ganz allgemein. Und China tut das rhetorisch auch, aber de facto läuft es auf eine bipolare Welt hinaus, weil letztlich der Hauptopponent sind die Vereinigten Staaten und auch das einzige Land, mit dem man sich messen will, sind die Vereinigten Staaten. Sodass eigentlich, wenn man sich die Welt aus der Sicht Pekings anguckt, für Russland gar nicht ein Platz ist. Also das Land gibt es natürlich, aber nicht sozusagen als in der Riege der Großmächte, die mit Washington und Peking mithalten können. Also wenn man jetzt sozusagen an das Jahr 2049 denkt, 100 Jahre Volksrepublik, da gibt es sozusagen so eine Art auch durchaus Zielvorgabe. Ja?
Ich weiß nicht genau, ob es jetzt was mit der Antwort zu tun hat, aber weil Sie so rumrutschten und ich auch gleich an Sie dachte, dass ich Ihnen auch unbedingt die Frage stellen wollte, Herr Stanzel, wie Sie das einordnen, also dass die Art der Anfechtung der liberalen Ordnung durch Russland und China, wo sehen Sie da Gemeinsamkeiten und wo sehen Sie Unterschiede? Ich wollte die Frage eigentlich erst später stellen, aber weil es jetzt gerade so gut passt, dachte ich, und Sie so wirkten, als ob Sie dazu gerne was sagen würden, wollte ich Ihnen jetzt doch mal die Gelegenheit geben, da einzusteigen. Ja. Vielleicht nehmen Sie noch Ihr Mikro und damit jeder sich.
Eine heiße Frage nach der anderen.
Ich weiß.
Bevor ich dazu was sage, ja. Vielleicht einen Satz zu dem Buch als solchem, der mir wirklich auf der Seele brennt. Mhm. Denn dieses Buch hat mich überrascht. Also man liest praktisch jeden Tag, wenn einen das Thema Russland, China interessiert, in unseren Medien, was sich da gerade tut, wohin sich das entwickelt. Es ist ein aktuelles Thema, sondern liest man dieses Buch, macht man es auf und denkt, ja, das ist jetzt auch sowas, nur alles viel länger. Und das ist es nicht. Sondern es versorgt diese Grundthemen, diese Grundfragen mit viel solidem Stoff, sodass man beim Lesen schon das Gefühl entwickelt, verflixt, ich weiß jetzt eine ganze Menge mehr. Hoffentlich vergesse ich es nicht wieder. Also Kompliment zu dem Buch. Das können Sie jetzt unter Werbung reproduzieren, aber es war mir wirklich wichtig, das zu sagen. Ja, zu Ihrer Frage. Ich meine, die Ausgangsbasis aus meiner Sicht ist die hier. Haben Sie den einen der beiden Partner dieser endlosen, ewigen Freundschaft, der vor Kraft kaum gehen kann. Sie kennen das ja auch, dieses Schlagwort. Russland ist nur noch die Tankstelle für China. Und China entwickelt sich weiter nach den Vorgaben von Deng Xiaoping. Stell dein Licht unter den Scheffel und warte ab. Während Putin überhaupt nicht so geduldig ist, er hat nicht so viel Zeit, sondern immer wieder sagt, das Ganze muss sich ändern und er arbeitet auch aktiv an der Veränderung der Weltordnung. Aus Xi Jinpings Sicht hätte man durchaus noch ein bisschen warten können. Jetzt sind die beiden ein Bündnis, haben dazu noch Iran und Nordkorea dabei und können jetzt etwas tun. So, und was, wonach Sie jetzt nicht gefragt haben, was aber natürlich ganz relevant ist, auf einmal gibt es eine Art Erdbeben. Jetzt kommt Trump dazu. Und Trump dachten eigentlich beide, kennen wir. Den stecken wir in die Tasche. Ein paar Telefonate, ein bisschen Deal machen, damit ist er happy. Und dann können wir weitermachen, was wir am liebsten machen, die Welt verändern. Und dann benimmt sich dieser Trump in einer Weise, die nicht vorhersehbar gewesen ist, die auch für die Zukunft keinen Hinweis gibt, was da eine zuverlässige Annahme über sein weiteres Verhalten, wie gefährlich für mich, Putin, für mich, Xi Jinping möglicherweise, dazu gibt es keinen Anhalt. Deswegen sehe ich die momentane Situation als die einer enormen Unsicherheit. Nicht nur bei uns, mit gutem Grund, glaube ich, sondern, was wir eigentlich so nicht erwartet haben, durchaus auch in Moskau und durchaus auch in Peking.
Aber ganz kurz nochmal zur Varianz, glaube ich, wie Russland und China sich unterscheiden bezüglich der Anfechtung der liberalen Ordnung. Da würde ich doch nochmal jetzt mal aus meiner Perspektive auch als, PI im Exzellenzcluster Script nur nochmal sagen, also Russland, glaube ich, geht aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, aber auch so wie ich die Forschung bei Scripts sehe, ja vor allen Dingen gegen die politischen Aspekte der liberalen Ordnung, also Menschenrechte, ja, aber auch natürlich Fragen von territorialer Souveränität vor. Bei China sind es natürlich auch die Menschenrechte mit Blick auf Taiwan, auch die Souveränität muss man auch, ne? Aber im ökonomischen Bereich, glaube ich, da sehe ich schon bei China, und das zeigt auch zeigen auch so die Forschungsergebnisse, auch die aus Scripts heraus generiert werden, dass China da durchaus differenzierter ist und nicht unbedingt an der Zerstörung der liberalen ökonomischen Ordnung interessiert ist, weil es davon ja auch lange profitiert hat und weiter profitiert und eher versucht, parallele Strukturen zu etablieren, wie zum Beispiel durch die Asiatische Infrastruktur- und Entwicklungsbank, die AIIB, als Gegenpol zum IMF. Aber es geht, glaube ich, jetzt nicht darum, anders als bei Russland, die Ordnung zu zerstören, sondern eher parallele Institutionen zu kreieren, wo China halt einfach einen größeren Einfluss auch gewinnt und stärker wahrgenommen wird als wichtiger Player. Würden Sie dem zustimmen?
Also ich glaube, Putin würde Ihnen nicht zustimmen.
Ich frage ja auch Sie. Und
ich denke, das, was Sie jetzt beschrieben haben an Putins Verhalten, das ist das Zerstörerische. Aber ich denke, er hat eine weiterreichende Sicht. Und die bezieht durchaus auch sein Bündnis mit China ein. Ich denke, er sieht schon, zu Unrecht glaube ich, aber er sieht nach allem, was wir an Indizien haben, er sieht eine Welt vor sich, in der er zusammen mit China und ein paar anderen Partnern auf der Welt, also meinetwegen Türkei oder Iran auf jeden Fall, die Welt verändert. Und Sie hatten von der multipolaren Welt, die er sich vorstellt, gesprochen. Ich glaube, das in der Tat ist das Bild, das Putin hat. Und das ist durchaus konstruktiv, nicht so destruktiv, wie es uns jetzt zu sein scheint. Naja, ist destruktiv genug. Aber er für ihn selber, denkt schon ein Stückchen weiter. Und Xi Jinping ist weniger festgelegt auf die zukünftige Welt. Nicht dieser berühmte Satz, auch von vielen Chinesen immer wieder zitiert, wir tasten mit den Füßen im Fluss nach den Steinen, um den Weg zu finden. Man wartet erstmal ab, was sich ergibt. Das Licht unter den Scheffel stellen, abwarten, mit mehr Geduld. Nun hat Xi Jinping auch nicht mehr so viele Jahre zu leben und er will die großen Jubiläen, die noch bevorstehen, auch feiern können. Das heißt, auch er hat immer größeren Druck, die Dinge etwas zu verändern. Und so bietet sich ihm die Allianz mit Putin als ein gutes Werkzeug dazu an, zu erreichen, was für ihn eigentlich nur ein Fernziel gewesen ist, aber jetzt näher rückt. Und ich glaube, ein Indiz dafür wird sein, wie er sich zu Taiwan verhalten wird.
Darf ich da?
Ja, total.
Also, das schöne Bild vom Erdbeben namens Trump, was die Sache, die globale Architektur doch etwas verkompliziert. Wir wussten alle, dass wir wissen, was uns bevorsteht, aber es kommt dann doch ganz anders, als man denkt. Und ich glaube, wenn wir im Hinblick auf die Allianz Moskau-Peking denken, ist das für Putin sozusagen durchaus eine Chance. Weil ich, was man bei dieser Allianz nicht vergessen darf, ist, dass es natürlich die Asymmetrie massiv zugenommen hat, seit 2014, aber dann nochmal ganz krass seit 2022, also die ökonomische Abhängigkeit Russlands von China, die Abhängigkeit für bestimmte Technologien, überhaupt auch die Bühne, die Putin braucht, um seine Abendnachrichten fürs heimische Publikum zu füllen. Er war isoliert, gesucht vom Internationalen Strafgerichtshof. In Peking wird er empfangen. Das ist ein wichtig, das ist auch innenpolitisch wichtig, also diese Dinge, diese soften Dinge. Mit Trump und diesem Versuch, sozusagen einen Keil zwischen Peking und Moskau zu treiben, was meiner Achtung, also wir sollen nicht in die Zukunft gucken als Historiker, aber ich habe jetzt mal die Glaskugel dabei, also was nicht so gut funktionieren wird, ja, das schafft für Putin vor allen Dingen die Möglichkeit, sich ein bisschen frei zu schwimmen von Xi, weil ich meine, die Umarmung, die freundschaftliche Umarmung ist sehr, sehr eng. Die sozusagen, die, das ist eher so hier unter sozusagen, untergehakt, Putin unter Xis Arm, und daraus sich ein bisschen befreien zu können, das ist sozusagen eine Möglichkeit, die Trump Putin jetzt bietet in meinen Augen.
Aber grundsätzlich, der Krieg hat allein sozusagen durch seine Dynamik Putin immer wieder die Möglichkeit eingeräumt, Aktionsmacht zu demonstrieren und damit eigentlich den Seniorpartner China zur Reaktion zu zwingen. Und das ist ein Verhalten, das Peking eigentlich nicht unbedingt als freundschaftlich auslegen kann.
Noch mal ganz kurz an euch die Frage als Historiker. Ihr habt das Buch, glaube ich, im Sommer 24 habt ihr das beendet, ne? Stimmt das? So ungefähr?
Ja, der Stift wurde im September 2024 niedergelegt.
Okay. Was hat euch seitdem, oder hat euch irgendwas seitdem überrascht, wie sich die Beziehungen zwischen Russland und China entwickelt haben seitdem? Auch auf Grundlage mit dem Wissen aus dem Buch und euren ganzen Recherchen. Also gibt es da irgendwas, was euch überrascht hat? Oder sagt ihr, naja, das ist ja im Grunde genommen, das reiht sich total ein in den Entwicklungspfad mit allen Wendungen in den russisch-chinesischen Beziehungen, die wir ja auch im Buch so darlegen?
Eine Sache, die vielleicht auch wieder so ein bisschen anekdotisch beschreibt, dass das Problem zwischen den beiden Partnern ist, dass Geschichte eigentlich eine Konfliktressource ist und keine Legitimationsressource. Das können wir daran sehen, dass sich dieser Freundschaftsvertrag, von dem ich vorher gesprochen habe, zum 75. Mal gejährt hat im Februar, und dass die beiden Partner das nicht begangen haben. Die haben also keinen Mythos entwickelt, um ihr Bündnis in der Gegenwart damit zu legitimieren. Sie haben das auch nicht gemacht mit Blick auf Herbst 1949 und die Anerkennung der Volksrepublik China durch die Sowjetunion, sondern sie haben ihre Freundschaft begangen im Mai, Mitte Mai vergangenen Jahres, und haben unterstellt, dass sie also jetzt 75 Jahre ein Bündnis haben, obwohl es eigentlich gar keinen historischen Anlass dafür gibt. Außer, dass die NATO 2 Wochen vorher 75 geworden ist. Also es ist offensichtlich, dass die Geschichte inhaltsleer ist, und man muss auch gar nicht so tun, als wäre da irgendwas, was man jetzt zu einem Mythos aufbauen kann. Es war aber wichtig zu suggerieren, dass auch dieses Bündnis 75 Jahre alt ist.
Ja, und vielleicht nochmal, also ich erzähle auch vielleicht noch eine Sache, die mich überrascht hat, aber kurze Vorbemerkung. Also wir haben irgendwann, als wir dieses letzte Kapitel, das Kapitel 12, wo es um den Krieg geht, und also seit der Vollinvasion, beschlossen, okay, wir machen irgendwo einen Schlussstrich, und das ist ein Jahr nach Kriegsbeginn, also nach Beginn der Vollinvasion, also irgendwann im Jahr 2023, weil es macht keinen Sinn, ein historisches Buch zu schreiben und immer sozusagen den Ereignissen daherzurechnen, und wir sind sehr froh, dass wir das gemacht haben, glaube ich, weil ich meine jetzt, wir hätten uns, glaube ich, auch nicht träumen lassen, dass sich die Ereignisse so überschlagen, wie seit wir das Manuskript an die beiden Herren da vorne endgültig abgegeben haben, sozusagen, und aber jetzt zu dem, was uns überrascht hat. Über Trump haben wir schon gesprochen, aber ein weiterer Punkt, der natürlich wichtig ist, ist Nordkorea. Und letztlich hat Putin von Nordkorea das bekommen, was China nicht geben wollte, nämlich Militärtechnik und Soldaten. Und das hat sozusagen nochmal eine ganz eigene Dynamik in diesen Konflikt gebracht, der auf verschiedenen Ebenen sozusagen sich dynamisiert hat. Also einerseits besteht die Möglichkeit, dass dieser Krieg eine globale Dimension bekommt, ganz praktisch dadurch, dass sozusagen jetzt nordkoreanische Soldaten in Europa kämpfen, das aber auch sozusagen Rückwirkung auf Nordostasien hat. Und zum Beispiel Russland bezahlt das ja auch, diesen Einsatz, nämlich mit Technologie, unter anderem für Raketen, für präzise Zielführung von Raketen. Das destabilisiert die Beziehung zwischen Nordkorea und den USA. Das kann China auch nicht recht sein. Und sozusagen so gesehen, also in gewisser Weise schon, aber auch wiederum nicht. Und damit löst sich Kim Jong-un auch wiederum etwas mehr aus der engen ökonomischen Beziehung, die es mit Peking pflegt, und sozusagen wird etwas unabhängiger und spielt sozusagen Russland und China auch gegeneinander in gewisser Weise. Also das bringt eine völlig neue Dynamik rein, die einerseits für den Krieg natürlich wichtig ist, andererseits aber auch sozusagen für die Beziehung zwischen China und Russland wichtig ist. Und ich war im Dezember auf einer Reise in China und habe dort mit Thinktankern gesprochen und Politikwissenschaftlern und auch Leuten aus der KP. Und denen war das sehr, sehr unangenehm, diese ganze Frage. Und man hat das immer wieder abgetan. Ja, das ist eine bilaterale Angelegenheit zwischen Moskau und Pyongyang. Wir respektieren das. Aber man merkte richtig, wie die Sprechblasen, die sie sich zurechtgelegt hatten, das nicht sozusagen erfüllen konnten. Also da keine Antworten drauf geben konnten, ohne sich sozusagen zu outen.
Herr Stanzel, Sie haben mir ein Zeichen gegeben, dass Sie gerne eine Frage stellen möchten.
Ja, also wir sprechen über China, Russland so sehr über Machtverhältnisse und einzelne Personen, die die Geschichte gestalten, dass wir vielleicht auch mal gucken müssen, was dahinter steckt. Und dahinter steckt bei diesen beiden Ländern natürlich das Verhältnis zwischen den beiden kommunistischen Parteien. Im Falle Russlands ist sie inzwischen nicht mehr Liebkind in Peking. Aber es gibt ja in China genügend Parteimitglieder, die sich noch an die einigermaßen gute alte Zeit des engen Bündnisses erinnern. Und die gibt es in Russland natürlich auch. Nach Ihren Forschungen, spielt das denn auf der Gefühlsebene zwischen den beiden Ländern und unabhängig davon, was jetzt der Xi und der Putin wollen, spielt es noch eine maßgebliche Rolle?
Es gibt vor allem ein Erbe, ein unter Anführungsstrichen positives Erbe dieser kommunistischen Freundschaft in den 50er Jahren. Und das besteht darin, dass die Freundschaft und diese Freundschaftsgesellschaften, die damals gegründet wurden, die Menschen in beiden Ländern angehalten haben, die jeweils andere Sprache zu lernen. Das hatte in den Kindern viel großen Einfluss, weil Menschen Russisch gelernt haben. Also was ich sagen wollte, ist, das hatte unterschiedliche Auswirkungen. In China war der Einfluss deutlich größer, weil mehr Menschen Russisch gelernt haben, in der Sowjetunion weniger so stark erkennbar. Aber das hat natürlich sozusagen etwas gemacht mit den Menschen. Und eine Sache ist noch, glaube ich, sehr zentral, der Studien, persönliche und der Lebenshintergrund von führenden kommunistischen Entscheidern in der Kommunistischen Partei Chinas, die alle einen biografischen Bezug zur Sowjetunion hatten.
Ja, vielleicht ganz knapp. Ich will nochmal auch von meiner Reise nach Peking erzählen im Dezember, weil das wirklich so, da waren so mehrere Ereignisse, so Aha-Momente, die man ab und zu mal hat, aber auch nicht jeden Tag. Und wir waren in der KP, also in der Parteischule, da kommt man nur noch sehr selten rein. Das war früher mal üblich, dass da Historiker oder Wissenschaftler einfach hingehen können, aber das war sozusagen mit Leuten, mit denen ich gereist bin und die sich für diese Fragen interessieren, war das ein großes Ereignis. Und wir haben dann einen Vortrag gehört eines Menschen, wo ich dachte, um Gottes Willen, das wird langweilig. Also im Sinne von, das setzte so an und also das war so ein, genau, es war so ein Setting, wo ich dachte, okay, das ist langweilig. Aber es war sehr aufschlussreich insofern, als dass er uns ein Referat hielt über die 100-jährige Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas. Und sie begann natürlich 1921 in Shanghai mit der Gründung. Aber das nächste Ereignis, was genannt wurde, war 1991 der Zusammenbruch der Sowjetunion und das Ende der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Das liest man natürlich in Bibliotheken, haben sich Historiker mit beschäftigt, noch und nöcher. Aber wenn man das mal aus einem Mund eines Parteihistorikers, der dort sozusagen in der KP-Schule lehrt, hört und sieht, wie sozusagen das noch in den Knochen steckt, ja, dann weiß man auch, was das bedeutet für die KP und für das Machtmonopol. Dass sozusagen wir dürfen nicht das begehen, was die Sowjetunion, oder wir dürfen nicht das tun, den Fehler begehen, den die Sowjetunion begangen hat. Genau. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt viel über die beiden großen Staaten gesprochen, also über Russland und China. Und man könnte uns als Autoren durchaus auch vorwerfen, dass wir natürlich nur auf diese großen Staaten schauen, auch wenn wir uns sehr bemüht haben und nicht nur bemüht haben, sondern glaube ich auch erreicht haben, nicht nur über die Länder zu sprechen, sondern auch über die Länder dazwischen und vor allen Dingen auch über die Menschen. Also wir haben versucht, sozusagen die Zentren und die Peripherien mit reinzubringen, aber mich interessieren jetzt auch mal die Peripherien in Anführungszeichen, sondern die Länder dazwischen und die jüngsten Ereignisse. Also wenn wir sozusagen an die Vollinvasion denken, 2022 Russlands Angriff auf die Ukraine, die ja sozusagen eine Dynamik in das Verhältnis beider Länder gebracht hat. Das hat ja auch sozusagen wiederum für Neuorientierung in anderen Bereichen geführt. Also mich würde interessieren, sozusagen, wie hat sich das in Osteuropa, also wie blicken Staaten in Ostmitteleuropa, aber auch im Kaukasus oder in Zentralasien? Ich sage das jetzt, weil du dazu forschst und mich das wirklich interessiert. Wie blicken diese Staaten auf den Krieg und wie blicken die auf China im Sinne von, ist das eher sozusagen jemand, der uns hilft vor Moskau oder ist das eher so der große Bruder von Moskau?
Alles klar. Ja, nee, danke für die Frage. Also wie so oft ist es sehr differenziert. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, nicht nur auf welche Region man guckt, sondern wirklich auch auf welche Länder man schaut. Also du hast ja jetzt wirklich sehr einen breiten Bogen geschlagen von Ostmitteleuropa über den Südkaukasus zu Zentralasien. Und das, was ich jetzt, wie ich jetzt darauf antworte, das basiert vor allen Dingen auf einem Forschungsprojekt, das wir hier am Zeus durchführen zu Chinas wirtschaftlichen Engagement in der Region im Kontext der Belt and Road Initiative. Und da ist es halt ganz, ganz interessant. Also wenn man jetzt zum Beispiel Ostmitteleuropa, wenn ich jetzt damit mal so beginne, dann gab es ja 2012 diese Initiative Chinas mit den Ländern Ostmitteleuropas, aber dann waren eben auch südosteuropäische Länder dabei und dann ab 2019 auch sogar Griechenland. Also ich spreche von dieser 2016+1 und dann später ab 2019 mit Griechenland 2017+1 Initiative, die halt einfach die Kooperation zwischen China und den Ländern halt stärken sollte, so eine Art regionale Forum, auch mit Geld war natürlich auch im Spiel, 2012 10 Milliarden Euro und Dollar, sorry. Und da war es ganz interessant, dass da viele Erwartungen an diese neue Verbindung da gestellt worden sind von den Ländern selbst, die Teil dieser Initiative waren und von anderen, die halt draußen waren und von vielen Beobachtern wurde das so ein bisschen als trojanisches Pferd für die EU gesehen. Also dass man dachte, oh, jetzt kommt China da an und macht ganz viele tolle Projekte, gerade im Infrastrukturbereich und dann hüllt das sozusagen die EU von innen aus. Und das ist aber sehr differenziert ausgegangen. Also wir sehen eben jetzt, also die Initiative ist jetzt nur noch bei 14+1, weil die baltischen Staaten schon offiziell rausgegangen sind. Die haben sich verabschiedet, zuerst Litauen 21 und dann folgten gerade auch in Reaktion auf Chinas Rolle zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine folgten dann Estland und Litauen 2022. Und dann gibt es eben so eine Reihe von Ländern, die sind immer noch sehr stark dabei. Ungarn, Serbien. Das hat natürlich was mit den politischen Regimen in diesen Ländern zu tun. Und dass die Allianz mit China natürlich immer sehr willkommen ist, um auch dann so eine Art Gegenpol zu bilden zur EU. Und dass man eben Alternativen hat, ob als Mitglied Ungarn oder als Kandidatenland Serbien. Und dann gibt es so ein paar Länder, die eben sich noch nicht jetzt dafür entschieden haben, auszusteigen, wie jetzt Polen beispielsweise oder Tschechien oder auch Rumänien, aber wo man eben schon merkt, auch in der öffentlichen Stimmung und Wahrnehmung, dass da eine große Enttäuschung ist, aber auch eine wachsende Vorsicht und die eigentlich von Anfang an sehr skeptisch waren, weil zum Beispiel dieses dieses Geld, das China versprochen hat, diese 10 Milliarden Dollar, die waren halt an Konditionen geknüpft. Also man verbindet ja China oft in der Wahrnehmung mit dieser No Strings Attached Policy. Ne? Der Westen kommt immer mit Rechtsstaatlichkeit und diesen ganzen nervigen Regeln und Normen und gerade für eher autoritäre Regime dann immer nicht so attraktiv. Aber China kommt durchaus auch mit Konditionalitäten und in dem Zusammenhang war es eben die Tatsache, dass Vergabeverfahren eben nicht stattfinden sollten, sondern die Infrastrukturvorhaben daran gebunden waren, dass es halt von chinesischen Unternehmen auch durchgeführt werden. Und dann guckt natürlich die lokale Ökonomie so ein bisschen mehr in die Röhre, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren. Und das kam halt nicht gut an in einigen dieser Staaten, wo wir halt eher noch, sag ich mal, politisch eine andere Orientierung haben als beispielsweise jetzt in Ungarn und in Serbien. Südkaukasus ist es also in Georgien beispielsweise, nur ganz kurz noch dazu, ist es ganz spannend, dass auch da der georgische Traum natürlich China vermehrt auch dazu benutzt, um halt zu demonstrieren, dass sie Alternativen haben zur EU und verstärkt natürlich, seitdem Georgien den EU-Beitrittskandidatenstatus hat, weil das halt der, sage ich mal, der Machtbasis des georgischen Traums, was ja sehr stark auf klientelistischen, korrupten Strukturen basiert, das passt dann eben nicht so gut mit dem Beitrittskandidatenstatus, wenn die EU die ganze Zeit auf ihre Fundamentals setzt und sagt, so jetzt hier Rechtsstaatlichkeit und Transparenz, das beißt sich halt. Und seitdem sieht man noch verstärkter halt nicht nur eine Annäherung an Russland, sondern eben auch an China. Und das ist ganz, ganz spannend, dass das eben auch so praktiziert wird und auch kommuniziert wird, dass man halt diese Alternativen auch hat, also so eine Art multivektorale Außenpolitik eher. Und in Zentralasien, und das ist jetzt damit endig, weil sonst wird es wie so ein eigener Vortrag, da sitzen natürlich andere Experten hier in diesem Raum, Beate Eschmidt, Richard Schmidt. Ihr könnt ja da nochmal was sagen in der Q&A, vielleicht aus eurer Perspektive dazu. Aber da würde ich auch sagen, da ist natürlich China ist wirtschaftlich halt also hat eine ganz andere Strahlkraft als Russland, auch wenn natürlich die Handelsbeziehungen noch sehr eng sind oder der Arbeitsmarkt, also Russland als Arbeitsmarkt immer noch sehr wichtig ist, aber trotzdem hat China diese ökonomische Strahlkraft auch für die Länder in Zentralasien und gleichzeitig ist Russlands Auftreten im Krieg natürlich auch mit Ängsten dort verbunden. Ja, also und deshalb hat, glaube ich, China auch in den letzten Jahren seitdem da auch nochmal, also zumindest ist man sehr an so einer Differenzierung wieder oder an Alternativen zu Russland verstärkt interessiert und kehrt sich so ein bisschen ab, auch von diesem Eurasischen Wirtschaftsunionsprojekt und so weiter. Also da gibt es andere Bestrebungen, sich da eben zu diversifizieren. Das war jetzt eine längere Antwort, aber du hast auch echt nach einem Rundumschlag gefragt.
Jetzt haben wir über die EU gesprochen und ich würde das gerne aufgreifen, um den Blick nochmal zu verkehren, auch von selbst zu schauen. Als naiver Zeitungsleser habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt während des Bundestagswahlkampfs, dass die beiden Länder, mit denen wir uns beschäftigt haben, eher nur punktuell aufgetreten sind. Und wenn, dann sind sie als Probleme der bilateralen Außenpolitik aufgetreten. Deutschland und die EU haben Beziehungen zu China, Deutschland und die EU haben Beziehungen zu Russland. Und Sie, Herrn Stanzel, würde ich gerne fragen, weil Sie einen sehr fundierten und tiefen Einblick in die Materie der Außenpolitik haben und der Diplomatie, ob diese beiden Länder eigentlich in irgendeiner Form als Einheit gedacht werden. Wenn man sich das Organigramm des Auswärtigen Amtes anschaut, dann sieht man, dass die Abteilungen sehr weit entfernt sind. Und mich würde interessieren, sozusagen, ob es da sozusagen so eine Brückenfunktion gibt, die zusammenzudenken.
Also die Frage, die Sie stellen, liegt eigentlich so nahe, dass mich ein bisschen wundert, dass sie noch niemand so gestellt hat, dass ich es gehört hätte. Also ganz interessante Überlegung. Aus Sicht der deutschen Außenpolitik gibt es eigentlich nicht Ländergruppen, die man unbedingt zusammen als eines sehen muss, sondern es hängt immer von der Entwicklung ab. Wir haben im Grunde die ganze Welt. Wir haben globale Interessen und versuchen die je nach der Opportunität mehr oder weniger gezielt umzusetzen, Einfluss auszuüben. Ein für uns befriedigendes Ergebnis aus den Beziehungen herauszubekommen. So, jetzt gibt es da den einen oder anderen Partner, der mit seinerseits jemandem eng zusammenarbeitet. Da ergibt sich für uns die Notwendigkeit, punktuell jetzt die beiden gemeinsam zu behandeln. Aber wir gehen dann nicht weit in den Hintergrund der Beziehung zwischen diesen beiden Staaten. Es sei denn, es gibt jemand im Ministerium, vielleicht im Planungsstab, der sagt, das ist doch interessant, Russland und China, was haben die denn gemeinsam? Aber wenn der dann zum Minister kommt und ihm das darlegt, dann sagt der Minister, und was bedeutet das operativ? Was bedeutet das für unsere Politik? Wenn ich morgen in der Pressekonferenz sitze, da fragt mich niemand danach, soll ich jetzt die Journalisten damit belästigen? Also unsere Außenpolitik ist sehr operativ von ihrem Charakter her. Sie ist sehr auf kurzfristige Probleme und deren Lösung hin fokussiert und überlässt die Darlegung des Hintergrundes, die vielleicht nützlich sein können, um politische Entscheidungen zu treffen, den Experten, die es dafür gibt. Also den Leuten an den Universitäten, den Leuten in den Thinktanks. Und die arbeiten ja auch, die liefern ja auch dem Auswärtigen Amt ihre Forschungsergebnisse zu. Aber auch da die Erwartung zu haben, dass von einem glänzend geschriebenen Thinktank-Papier, und ich arbeite jetzt ja selbst im Thinktank, von einem glänzend geschriebenen Thinktank-Papier ein Impuls ausgeht, der unsere Außenpolitik in eine bestimmte Richtung lenken kann, das ist eine Illusion.
Absolut.
Sorry to say.
Das kann ich nur unterstreichen aus unserer Erfahrung. So, gut, mit diesen Worten, die so ein bisschen ernüchternd sind, würde ich aber jetzt gerne das Publikum einbeziehen. Also wir hätten natürlich hier noch mehr Fragen, die wir uns hier so gegenseitig irgendwie zuspielen könnten, aber das ist ja auch nicht so der Sinn der Sache und ich sehe auch schon die erste Wortmeldung. Und ich würde alle bitten, also wenn es jetzt nicht, ich würde sonst auch sammeln, also Sie können sich auch gerne parallel melden. Notiere mir das hier und bitte nennen Sie doch Ihren Namen und ganz kurz die Institution und sagen Sie auch, an wen die Frage gerichtet ist auf dem Podium. Das wäre auch super hilfreich, damit wir uns hier dann besser abstimmen können. So, und das Mikrofon wird meine Kollegin Linda Hofmann Ihnen immer geben. Linda, die erste Wortmeldung ist hier vorne in der Mitte, die Dame.
Ja, danke schön. Mein Name ist Ute Fink-Krämer. Ich bin einerseits Co-Vorsitzende der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, war aber von 2013 bis 2017 im Bundestag und da im Auswärtigen Ausschuss. Ich habe zwei kurze Fragen, aber ich weiß nicht genau, wer dafür am besten die Antwort geben kann. Die eine bezieht sich auf den vollen Angriff Russlands auf die Ukraine. Warum hat Putin den Angriff an dem Tag morgens gemacht, wo mittags oder vormittags die vielen chinesischen Gaststudenten und Gastwissenschaftler ausgeflogen werden sollten? Ist das auch ein Thema in China, dass er das nicht am nächsten Tag gemacht hat? Und die zweite Frage ist, gibt es irgendeine Reaktion aus China auf die völlige 180-Grad-Kehrtwendung als Reaktion auf das, was Trump letzten Freitag gemacht hat aus Moskau, wo ja die USA immer groß beschimpft wurden und jetzt sind sie plötzlich der beste Freund. Wie wird in China damit umgegangen?
Okay, wunderbar. Ich würde gerne noch eine zweite Frage sammeln hier vorne und dann spielen wir es zurück. Wenn jetzt. Ach so, okay, alles klar.
Mirko Krupper vom Auswärtigen Amt. Ich wollte kurz nachfragen, parallel 1950 und 2022, im Februar, als Putin in Peking war zu den Olympischen Winterspielen und diese No-Limits-Partnerschaft da announced wurde. Wenn man jetzt zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges guckt, ist das ja nicht mehr in der chinesischen Rhetorik drin. Also diese No-Limits sind völlig verschwunden und man ist zurück zu den drei No's, die seit 30 Jahren gelten. Und ich wollte fragen, sehen Sie irgendeine Form eine Parallele zwischen dem Vertrag 1950 und dem Koreakrieg und dem Jahr 22 und der Ukraine-Vollinvasion? Gibt es da irgendeine Bezüge, wo Sie sagen, historisch, da kann man was ableiten?
Wollen wir damit vielleicht beginnen und uns dann zu der Frage zuvor oder zu den beiden Fragen zuvor vorarbeiten? Wer möchte? Martin.
Das Bündnis, das im Februar 1950 geschlossen wurde, war ein zutiefst asymmetrisches Bündnis, das nach außen immer auf Freundschaft und Ebenbürtigkeit abgehoben hat, aber Die Asymmetrie war ziemlich klar, nicht nur sozusagen auf der politischen Ebene und der Anekdote, die ich vorher erzählt habe, die das Zustandekommen beschreibt, sondern auch was die ökonomischen Bedingungen betrifft, die Kredithilfe, die sozusagen die Kredittilgung. Und wichtig ist vielleicht auch noch dieser imperiale Aspekt, dass die Sowjetunion sich das Recht vorbehalten hat, die ehemals zarischen Stützpunkte auf chinesischem Territorium weiter nutzen zu können. Gleichzeitig hat der Koreakrieg aber enorme Dynamik in dieses Bündnis gebracht, weil China einerseits sozusagen die Bündnistreue demonstrieren konnte und Stärke demonstrieren konnte über das große Freiwilligenheer, das es entsendet hat. Andererseits hat es aber auch die Asymmetrie zementiert in diesem Bündnis. Kriege sind, glaube ich, das kann man vielleicht als Parallele betrachten, Kriege sind immer Momente, die sehr dynamisch sind und die einfach viel mehr Möglichkeiten als sozusagen der normale Alltag bieten, um dieses Bündnis immer stets aufs Neue herauszufordern, zu testen und die Position zueinander zu finden und zu positionieren. Und ich glaube, das ist vielleicht ein überzeitliches Phänomen dieser Beziehungen, dass die beiden Partner sich nicht entgehen können. Sie können einander nicht entfliehen durch die gemeinsame Grenze, aber auch sozusagen durch die gemeinsamen Ziele. Und dass sie in der Erreichung dieser Ziele immer sich aneinander reiben und ihr Verhältnis austarieren.
Ja, auch ganz kurz zu dieser Frage und vielleicht noch eine kleine andere Beobachtung. Ich weiß gar nicht, ob sie so fundiert ist, aber ich will sie trotzdem in den Raum stellen, weil Sie jetzt nach dem Vergleich gefragt haben. Und zwar, als Putin die Vorinvasion begonnen hat, das war auch ein Zeichen an Peking, weil die Asymmetrie in dieser Allianz hat schon massiv vor 2022 zugenommen. Und wenn wir sozusagen dem Glauben schenken, was die Planungen waren, dass nämlich dieser Krieg ein sehr kurzer Krieg sein sollte, mehrere Tage oder vielleicht ein paar Wochen, bis sozusagen dass die Regierung in Kiew gestürzt ist und quasi dann ein pro-Moskau-Marionettenregime installiert ist. Also wenn das sozusagen eingetreten wäre, hätte Putin gegenüber Xi wieder ein anderes Standing gehabt. Und das ist ja nicht eingetreten, sondern die Abhängigkeit hat sich sogar verstärkt. Und ich glaube, ähnlich kann man das, wenn man jetzt wirklich die Parallele ziehen will, sehen im Koreakrieg, dass sich sozusagen Martin hat das vorhin sehr schön beschrieben, wie diese Situation war in Moskau, dass ihm ein Interview, was er angeblich gegeben hat, vorgelegt wurde. Also, dass sozusagen dieser Krieg auch für Mao Mittel war, sich zu emanzipieren und sozusagen die Asymmetrie so ein bisschen abzumildern. Ob das dann wirklich eingetreten ist, ist die Frage, aber das könnte ein Versuch gewesen sein, weil nämlich den Blutzoll in diesem Krieg hat China bezahlt, also von den beiden Ländern, ne? Nicht die Sowjetunion, sondern China. Aber jetzt vielleicht zu der anderen Frage, zumindest zu einer der beiden Fragen, nämlich die Frage der Evakuierung. Und also wir wissen es natürlich nicht. Es gibt westliche Geheimdienstberichte, die behaupten, dass sozusagen es Absprachen vorher gab zu einem gewissen Grad. Also Putin war ja Anfang Februar als erster Staatsgast übrigens seit Beginn der Covid-Pandemie in Peking, wurde dort mit allen Ehren empfangen. Es wurde diese No-Limits-Partnerschaft verabschiedet vor den Olympischen Winterspielen. Und dann 3 Wochen später kam die volle Invasion. Also was schon interessant ist, ist, dass die Evakuierung der chinesischen Staatsbürger sehr chaotisch verlief, wie auch von anderen Staaten. Also es deutet zumindest da nichts darauf hin, dass man über das Ausmaß informiert gewesen ist. Es kann natürlich auch bewusst gewesen sein. Wir wissen es und machen es trotzdem so. Das wissen wir nicht. Das ist sozusagen einfach eine Tatsache, mit der man irgendwie umgehen muss. Aber uns fehlt tatsächlich einfach die Empirie, um das wirklich oder die Belege dafür, wie das da abgelaufen ist. Also ich glaube schon, was man sagen kann, dass natürlich Peking auch den Aufmarsch des Militärs beobachtet hat und auch Geheimdienstinformationen gehabt haben wird. Genauso wie die deutsche Bundesregierung, die mehrere Szenarien hatte und wo dann das Szenario eingetreten ist, relativ präzise, was dann wirklich sozusagen nicht vorstellbar war, aber eigentlich schon auf dem Tisch lag seit November 2021, glaube ich. Sodass das Wissen da war, aber ich glaube, das Ausmaß hat dann auch Peking überrascht. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass Peking am Anfang ja auch durchaus verloren hat, weil die Ukraine war für Peking ein wichtiges Land, ökonomisch gesprochen. Es war ein Eckpfeiler der Seidenstraßeninitiative, also sozusagen ein Brückenkopf, wenn man jetzt sozusagen in dieser Militärsprache bleiben will, ein Brückenkopf nach Europa, auch für die Lebensmittelsicherheit Chinas unglaublich wichtig. Ja? Also sozusagen Hauptexportland für die Ukraine war China. Und da ging es vor allen Dingen um Getreide. Deswegen war China auch sehr an diesem Getreideabkommen im Sommer 2022 interessiert, dass das zustande kommt. Ja? Genau, das ist das vielleicht ganz kurz zu dieser Frage. Danke.
Ja, dann zu der Frage der Liebesaffäre Amerika-Russland. Wie sehen die Chinesen das? Sehen Sie, wenn wir nur die chinesischen Medien betrachten, dann wissen wir, die sind ja alle parteikontrolliert und wir lassen die sozialen Medien, deren Authentizität nie überprüfbar ist, mal beiseite. So als Digest der Medien, glaube ich, kann man sagen, dass China sich ganz enorm zurückhält in jeder Art von Kommentierung. Natürlich gibt es so eine unterschwellige Ironie manchmal in den einen oder anderen Kommentaren, aber insgesamt versucht man doch, das im Griff zu behalten und nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Trump ist unberechenbar. Was zwischen ihm und Putin geschieht, war sicher auch in Peking unerwartet. Wie weit das reichen wird, weiß man nicht. Das Beste ist also, abzuwarten und zu sagen, lieber Putin, du wirst schon sehen, was du dir da eingehandelt hast.
Ich habe jetzt eine Frage von Beate Eschmann und dort noch eine Frage. Genau, wunderbar. Oh ja.
Beate Eschmann hier vor wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am ZEUS. Julia, da du mich vorhin gerade auch noch direkt angesprochen hast, erstmal drei Sätze zu Sörens Frage nach, wie ist das mit den anderen Ländern und Russland und China? Also ich würde das mit der Strahlkraft, die Julia gerade so genannt hat, die China in Zentralasien hat, auch sehr differenziert sehen. Mhm. Einerseits ist man auf das Geld und auf die Investitionen angewiesen, andererseits die Strahlkraft der in die Luft tragenden Streben einer nie vollendeten Hochbahn vom Flughafen in Astana in die Stadt rein ist sehr begrenzt. Und das war ein chinesisches Projekt, was nicht beendet worden ist. Und es gibt diverse andere und grundsätzlich ist man auch im politischen Bereich, auch im zwischenmenschlichen China gegenüber sehr skeptisch, aber gleichzeitig sich sehr bewusst, dass man China braucht als Gegenmacht gegenüber Russland. Und immerhin hat China sowas wie ein Schutzversprechen für die territoriale Souveränität Kasachstans ausgesprochen, was in Kasachstan deutlich dazu geführt hat, dass man entspannter auf die Gefahr schaut, dass Russland sich auch für das eigene Territorium interessieren könnte. Also von daher, das Wort differenziert, dem stimme ich komplett zu. Damit zu meiner Frage an alle im Grunde genommen. Ich glaube, es war im Frühjahr 2022 in einem sehr Inner Circle ein Vortrag eines chinesischen Wissenschaftlers mit sehr hohem Zugang, mehr möchte ich dazu nicht sagen, gehört, der im Grunde genommen gesagt hat, wir arbeiten mit Russland zusammen, weil wir müssen, weil die schauen immer noch auf uns herab, behandeln uns wie irgendwelche niederen Gestalten. Ich war damals sehr überrascht und ich habe von euch jetzt auch immer genau die andere Version gehört. Wie würdet ihr das einschätzen? Hat der Mann versucht, unterschwellig, in Deutschland anzutesten, können wir was erreichen? Hat er uns einfach vom Pferd erzählt? Oder hat sich die Situation grundsätzlich verändert? Weil ich war damals tatsächlich sehr überrascht und wenn er recht gehabt hätte, dann hätte der Westen ja eine Chance vertan.
Sammeln? Okay. Der dort in der Mitte.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christine Althauser. Wie Herr Stanzel, lange Jahre im Auswärtigen Amt und in meiner Jugend habe ich die Dummheit oder Weisheit gehabt, sowohl Sinologie als auch Slawistik zu studieren. Ich bin trotzdem angenommen worden, Volker. Ne? Also es war kein Ausschließungsgrund. Ich wollte auf das Moment des Erdbebens, neudeutsch sagt man ja Disruption, zu sprechen kommen. Also Trump schmeißt das Schachbrett jetzt erneut um vor Herr Putin. Und zurückgehen, das wäre dann auch meine Frage, oder meine Frage leitet sich daraus ab, in die 70er Jahre, Historiker, Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, also Nixon-Reise, Anbahnung und in deren Gefolge dann Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, unter anderem auch der Bundesrepublik Deutschland mit China. In chinesischen Medien, so las ich zumindest, ja, wir wissen, also sind reglementiert und vieles in den sozialen Medien verschwindet eben auch immer schnell wieder, ist jetzt die Rede von einer umgekehrten Nixon-Doktrin. Also dieses Dreierfeld USA, Russland, China anders aufzubrechen. Damals ging es um China und nun die Charmoffensive Russland gegenüber. Ist da aus Ihrer Sicht etwas dran, wie wird das rezipiert, ist überhaupt in den Medien? Ich habe das in China Table gelesen, ich weiß nicht, wie tief das geht in sozialen Medien in China. Haben Sie das auch gehört und wie werten Sie das vor allem? Vielleicht, was Sie sagten, dieses Lavieren wieder mal von chinesischer Seite, wenn ich so salopp ausdrücken darf, Vorsicht, erst mal abwarten und gucken, was sich entwickelt. Vielen Dank.
Die 400-jährige Beziehung zwischen China und Russland ist immer eingebettet in einen internationalen Kontext und es gibt immer einen Dritten. Das war in der frühen Neuzeit, waren das Mongolenstämme. Im 19. Jahrhundert war das Großbritannien und Frankreich, im 20. Jahrhundert die USA und Japan. Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass Donald Trump eine neorealistische Machtpolitik, Großmachtpolitik betreibt, in der ausschließlich der Stärkere gewinnt, dann muss man das eigentlich, was er sein Zugehen auf Putin, muss man eigentlich als Akt der Schwäche begreifen. Man ist unterstellt, dass in diesem Dreierverhältnis China mittelfristig die dominierende Weltmacht sein wird. Und in diesem neorealistischen Denken heißt die Logik dann, dass sich die zweitstärkste Weltmacht, die USA, mit der drittstärksten Weltmacht Russland gegen die stärkste Weltmacht China verbünden muss. Und die Analogie mit den 70er Jahren und dem verkehrten Nixon-Moment, die trägt eigentlich nicht. Und meiner Interpretation nach hat Trump hier zwei Dinge übersehen. Einerseits, dass China und Russland in den 1960er Jahren verfeindet waren, im März 1969 auch einen Grenzkrieg geführt haben, das also eine ganz andere Ausgangsvoraussetzung dafür gab, für diesen Moment der Wiederannäherung zwischen den USA und China. Und die andere Voraussetzung ist die Tatsache, dass es heute in einer multipolaren Welt, anders als im Kalten Krieg und der Bipolarität, dass es Großmacht, das Aufeinandertreffen der Großmächte kein Nullsummenspiel mehr ist. Und es wird immer suggeriert, wenn sich zwei Staaten von diesen drei annähern, dann müssten die Beziehungen der beiden Staaten zum jeweils Dritten darunter leiden. Ich weiß nicht, wie die anderen das verstanden das sieht. Ich würde nicht unterstellen, dass wir heute in einer multipolaren Welt noch ein Nullsummenspiel haben.
Also ich würde zur anderen Frage was sagen wollen. Okay, also von Beate, also diese Frage wurde auch diskutiert oder habe ich auch diskutiert mit chinesischen Kollegen und das wird immer als Vorwurf, also sozusagen man fragt, wie China unterstützt Russland. Da kommt immer als Gegenreaktion, nein, wir machen das, was wir vor dem Krieg auch gemacht haben. Und wenn wir sie unterstützen würden, hätte die Ukraine schon verloren, diesen Krieg. Also ich gebe jetzt bloß wieder, was mir sozusagen dann als Reaktion entgegenschlägt. Und dann wird auch mal Indien als Beispiel genannt. Ja? Also Indien kauft auch Rohstoffe in Russland ein und wird dafür nicht an den Marterpfahl gestellt. Ja? Also an den westlichen Marterpfahl. Also deswegen, diese Reaktion ist doch eher, oder diese Haltung ist doch eher untypisch und das ist mir jetzt neu. Ja.
Gut, aber wenn ich es nur kurz ergänzen darf, Indien wird ja auch deshalb nicht an den Marterpfahl gestellt, weil das ja auch, sage ich mal, geplant war, dass Indien Öl aus Russland kauft, die Renten sozusagen durch die Preisdifferenz selber absahnt, also besser als dass sie Putin bekommt und dann eben das Öl zu einem teureren Preis weiterverkauft, auch an westliche Länder. Also von daher, genau, ich glaube, das ist nochmal wichtig dabei zu bedenken. Aber Herr Stanzel, Sie wollten auch noch eingehen.
Eigentlich nur eine Randbemerkung, weil das mit der multipolaren Welt immer wieder auftaucht. Nur haben wir die ja noch nicht. Es ist ja eine Fiktion oder sie ist ein Wunschtraum. Es ist etwas, was viele Staaten als in ihrem Vorteil betrachten, zu ihrem Vorteil betrachten, sich vorstellen. Aber wir haben es ja noch nicht. Im Moment, wir hatten ja gerade jetzt bei den Vereinten Nationen zwei Resolutionen in der Generalversammlung und im Sicherheitsrat über Ukraine. Also auch Russland auch China bedienen sich ja noch dieser etablierten Instrumentarien der internationalen Ordnung. Sie möchten die gerne ersetzen, aber mit was steht noch nicht fest, denn der Begriff multipolare Ordnung sagt ja noch gar nichts darüber hinaus, wie man dann miteinander umgeht im Kreis der Staaten. Wir sind am Anfang einer Entwicklung und da gibt es viele Vorstellungen, wohin wir gehen, aber Wissen darüber gibt es noch nicht.
Okay, ich sehe zwei Wortmeldungen, drei. Also Sebastian Hoppe, dann ganz hinten und in der Mitte.
Ja, Sebastian Hoppe, auch wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Zeus. Ich würde gerne noch eine Asymmetrie auf den Tisch legen und hören, was ihr hören wollen, was ihr sozusagen von der haltet. Und zwar, ich habe das Gefühl, je länger der Krieg dauert, desto mehr vergisst man, wie er angefangen hat, in dem Sinne, dass man viel über Strategie redet und welche Länder müssen zusammenkommen und was sind die Interessen der Länder. Aber eine Bedingung der Möglichkeit des Krieges war ja die enorme Personalisierung von Entscheidungen in Russland. Also wir dürfen nicht vergessen, dass Teile der Armee, Teile der Elite eben nicht wussten, dass sie in den Krieg geschickt werden. Und da ist doch sozusagen die Frage, die im Raum schwebt, sind wir derzeit damit konfrontiert, dass diese Art der Personalisierung auch in China stattfindet? Oder gibt es trotz sozusagen der Tatsache, dass China eine Autokratie ist, noch Strukturen, die zwischen, sag ich mal, den obersten Eliten und Wirtschaft vermitteln, die Partei, gibt es eine Art der Interessenaggregation, die es eben verbieten würde, solche Entscheidungen wie im Falle der Vollinvasion zu treffen. Das heißt, neben strategischer, politischer Gleichheit in der Diplomatie, die da suggeriert wird, und neben der wirtschaftlichen Asymmetrie gibt es möglicherweise noch eine Asymmetrie, was den Grad der Personalisierung angeht. Und da würde mich interessieren, ob ihr das vielleicht als irrelevant ansieht oder auch als möglichen Punkt, an dem sich beide entfremden könnten, beide Länder voneinander entfremden könnten. Ja.
Ist okay mit dem Sammeln wieder? Ja, gut. Mhm. Ganz hinten. Genau.
Guten Abend, mein Name ist Jasper Steinlein, Journalist bei Euractiv, heute aber als ich selbst hier. Ich wüsste gerne, ob Sie überhaupt zustimmen diesem Narrativ, das wir momentan alle fleißig mitkonstruieren, ko-konstruieren von den Weltmächten und Geopolitik. Das heißt, da ist auf jeden Fall Strategie hinter, und zwar bei allen Players, die wir so nennen. Schachzüge auf dem Schachfeld oder auch das Schachbrett umwerfen. Ein Herr Trump hat, glaube ich, die intellektuelle Möglichkeit, mehrere Momente lang Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Also unterstellt das, was er tut, nicht auch eine Komplexität und eine Nachhaltigkeit, zu der eine Trump-Administration nicht in der Lage ist? Ja, die ist sehr destruktiv, die ist disruptiv, aber zum Beispiel in der vorherigen Amtszeit gab es ja auch den Versuch, sich an Nordkorea anzunähern. Das war nicht sehr nachhaltig und vielleicht auch nicht sehr erfolgreich. Es gab auch Nahost-Abenteuer, da sind jetzt die Vorzeichen bei weitem andere, das stelle ich nicht in Abrede. Aber ist das vielleicht eine weitere Episode in dem, was immer Herr Trump da tut, dieser Versuch eines Schulterschlusses mit Russland, der gar nicht so nachhaltig ist, auch wenn er uns jetzt gerade gewaltig erschreckt?
Okay, und eine letzte Frage nehmen wir noch von Ihnen in der Mitte.
Ja, danke. Ich bin Jin Xuhao aus FU Berlin und ich komme aus China und studiere Geschichtswissenschaft. Ja, Masterstudiengang, und ich habe eine Frage. Also es gibt schon zahlreiche in der Bücher oder Studium in Englisch, Chinesisch oder Russisch bei den China-Russland Beziehungen. Aber meistens sind bei der diplomatischen Geschichte oder politischen Geschichte. Ja, und dieser Buch nach der Katalogik ist es auch vielleicht auch eine Buch für die diplomatische Geschichte oder politische Geschichte. Aber ich glaube, dass wir auch die bürgerliche oder zivile Beziehung zwischen China und Russland Konstantin. Also das ist ganz, ganz andere Welt. Ja, in Russland gibt es also immer mehr Rassismus oder rassistische Angriffe gegen Chinesen. Ja, also zumindest als in Deutschland. Und andererseits glauben viele Chinesen in China auch, dass Russland so viele chinesische Länder besetzt hatte und sollte China ein nicht diese Freundschaft also wegwerfen. So wie glauben Sie das bei der Diplomatik oder wissenschaftlich? Ja, danke.
Vielleicht kann ich direkt auf die Frage antworten. Das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank, dass Sie sie stellen, weil es uns auch nochmal eine Gelegenheit gibt, das Buch ein bisschen zu kontextualisieren. Also das ist keine Diplomatiegeschichte. Ich hoffe, ich widersprich mir bitte. Genau. Also es ist, wir haben versucht, das sozusagen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, die Beziehung. Es ist natürlich auch Diplomatiegeschichte dabei, weil ein Buch ohne Diplomatiegeschichte über eine bilaterale Beziehung ist sehr schwer zu schreiben. Aber uns, und das ist natürlich immer nur eine gewisse Art von Antippen in so einem Buch, was so einen langen Zeitraum und zwei solch große Länder behandelt. Aber wir haben uns versucht, immer verschiedene Perspektiven, auch die sogenannte Perspektive von unten reinzubringen. Also wie blicken zum Beispiel, um eine Episode zu nennen, wie blicken eigentlich Autonomalrusse oder Autonomalchinese auf die Shanghai-Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, als sie gegründet worden ist? Oder was sagen Straßenumfragen zu bestimmten Beliebtheitswerten? Also das sind auch Aspekte, die uns interessieren. Ja? Und Sie sprechen auch sehr wichtige Punkte an, insofern als dass wir jetzt, und ich glaube, das hat Herr Stanze gesagt, also wenn man die Zeitung aufschlägt, liest man immer von dieser Allianz und liest aber sozusagen nicht, was da drunter ist oder was es sozusagen für historische Hypotheken auf beiden Seiten gibt, die auch wieder reaktiviert werden können, ja, wenn es sozusagen politisch genehm erscheint, gibt. Und da haben Sie zwei wichtige Punkte genannt, nämlich einerseits den Rassismus in Russland gegenüber Chinesen, also Stichwort gelbe Gefahr, was es sozusagen ganz massiv Anfang des 20. Jahrhunderts gab und das auch, was auch wieder hochgekocht ist in den 90er Jahren. Also sozusagen, ich habe noch, entschuldigen Sie, dass ich das so zitiere, in 2000er Jahren Regionalfernsehen in Irkutsk gesehen, wo die örtliche Polizei die sogenannten China-Märkte gesäubert hat und im Fernsehen von Kakerlaken die Rede war. Das ist wirklich, das ist sozusagen Zitat aus dem russischen Staatsfernsehen. Ja? Und das findet man natürlich heute nicht mehr. Das wird heute nicht mehr im Fernsehen gesendet werden. Klein. Aber das heißt ja nicht, dass sozusagen diese Stereotype noch aktiv sind oder reaktiviert werden können. Umgekehrt genauso, wenn wir nach China blicken, Sie haben es auch gesagt, dass sozusagen die verlorenen Territorien, alle gucken immer jetzt auf die Frage China-Taiwan. Wie wird das ausgehen? Wir wissen es nicht, ob das sozusagen eine gewaltsame Okkupation gibt, ein Embargo oder sozusagen eine Seeblockade oder wie auch immer sozusagen das Ganze ausgehen wird. Wir wissen es nicht. Aber was wir darüber hinaus vergessen ist, dass Taiwan zwar geostrategisch und sozusagen von der Bevölkerung und von der Industrie und ein unglaublich wichtiger Ort ist, also aber wenn man sozusagen die verlorenen Territorien in chinesischer Rhetorik anguckt, ist das ehrlich gesagt eine Erbse, verglichen mit den anderen Territorien, die verloren gegangen sind, wiederum aus chinesischer Perspektive. Also der russische Fernen Osten, je nach Rechnung 700.000 bis 1 Million Quadratkilometer. Das ist mehr als Polen und Deutschland zusammengenommen. Und das sind Dinge, die werden heute nicht thematisiert, zumindest nicht öffentlich, aber sehr wohl im internen Diskurs. Es gibt Museen an der russisch-chinesischen Grenze, chinesische Museen, in die nur Chinesen reingehen dürfen. Russen haben dort keinen Zutritt, weil man ihnen nicht auf den Schlips treten will. Und ich darf da rein und habe die auch besucht. Mit meinem deutschen Pass kommt man da rein. Und das ist ein Gruselkabinett. Also es sind sozusagen Wachsfigurenkabinette, wo dann sozusagen die russischen Verbrechen an der chinesischen Bevölkerung, die es wirklich gab, den Chinesen gezeigt werden. Da werden Schulklassen durchgeschleust. Es gibt sozusagen eine Geschichtspolitik, die zwar zwischen dem zarischen Russland und dem heutigen Russland trennt, aber Russland ganz klar als imperiale Macht benennt, die uns Ländereien sozusagen gestohlen hat. Gleichzeitig aber verkennt, dass China selbst ein Imperium war, was Ländereien okkupiert hat. Also ja, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen.
Vielleicht mal zu der ersten Frage. Wir haben versucht, diese 12 Episoden in dem Buch immer mit einem sozusagen anekdotischen Blick von unten zu beginnen, der immer sozusagen die Perspektive bricht. Und da gibt es zum Beispiel die Anekdote von dem späteren Privatsekretär Mao Zedongs, der den sino-sowjetischen Freundschaftsschluss 1950 gar nicht gut fand, weil er so viel Wodka trinken musste und am nächsten Tag furchtbar Kater hatte und nicht arbeiten konnte. Und ähnliche Beispiele mehr. Um auf die Frage von Sebastian Hoppe zu antworten, ich denke nicht, dass es eine Asymmetrie gibt in der Personalisierung der Macht. Bei Putin ist es ziemlich klar, dass die Macht zentralisiert ist. Und ich denke, dass sie auch bei Xi Jinping ziemlich zentralisiert ist. Politikwissenschaftler, die sich mit den Binnendynamiken der Kommunistischen Partei Chinas beschäftigt haben, haben eigentlich in den letzten Jahren immer argumentiert, dass es unterschiedliche Fraktionen gibt. Es gibt das Pekinger und Shanghaier Lager, es gibt das Lager der Zöglinge, der Prinzlinge, die aus Familien kommen, deren Eltern und Großeltern schon wichtige Positionen in der Kommunistischen Partei innehatten, umgekehrt und auf der anderen Seite den Kommunistischen Jugendverband. Aber Xi Jinping hat es geschafft, diese Machtbalance im ständigen Ausschuss des Politbüros, dem eigentlichen Machtkern, letztlich aus den Angeln zu heben und eigentlich nur mehr seine Leute, seine Zöglinge in dieses Gremium zu setzen. Und allein die Tatsache, wie er mit seinem Vorgänger umgegangen ist auf dem 20. Parteitag, lässt schon darauf schließen, dass er auch sozusagen in der Inszenierung von Macht das nicht so gerne hat, an die kollektive Führung erinnert zu werden. Das ist ja sozusagen ein Moment, der eigentlich eine Perspektive aus diesem Problem öffnet, nämlich die Frage, was kommt nach Xi Jinping und was kommt nach Putin. Und da können wir sozusagen auch in die Vergangenheit schauen, das ist jetzt ein anderes Problem, aber dass das eine Antwort sein kann, kollektive Führung, eine Antwort auf die totalitäre Alleinherrschaft.
Und die Frage zu USA und wie, sage ich mal, strategisch die Trump-Administration vorgeht, auch mittel- und langfristig, oder ist das nur so eine Ad-hoc-Geschichte, die würde ich gerne an Herrn Stanzel weitergeben.
Ja, danke. Ich glaube, meine Antwort schließt am besten an das, was ich vorhin zur Multipolarität gesagt habe. Nicht unsere Weltordnung, an die wir gewöhnt sind, die zerfällt allmählich, das beobachten wir alle. Was für Schlüsse ziehen wir daraus? Die sind ganz unterschiedlich. Wie wird die künftige Weltordnung aussehen? Wird es überhaupt eine Weltordnung geben? Oder kehren wir in den Dschungel zurück, wie Kagan das in den USA mal gesagt hat? Das wissen wir nicht. Aber wir konzipieren. Und die starken, großen Staaten konzipieren noch viel mehr, weil sie viel mehr Einfluss ausüben können als wir. Wir haben schon Schwierigkeiten für Europa zu konzipieren. Aber in China, wenn Sie betrachten, was seit Machtübernahme durch Xi Jinping an Vorstellungen über die Zukunft der Welt durch die Medien gegangen ist, vor allem natürlich durch die Reden von Xi Jinping gegangen ist, dann finden Sie da auch eine erstaunliche Vielfalt an neuen Gedankenentwicklungen. Bei Russland ist es dank Putin etwas stringenter und das haben wir ja alle beobachtet und zu unserem Leidwesen jetzt auch noch direkter erfahren. Aber das heißt, wenn dann Trump dazwischen kommt, dann ist er selber von der Natur her, das kennen wir ja aus seiner ersten Amtszeit, unberechenbar. Und ob er jetzt meint, er spielt Schach in Wirklichkeit, nur, was sagen Sie, Mensch, ärgert sich nicht, spielt, er agiert disruptiv. Er will das ganze Spiel erstmal erschüttern, weil er meint, danach kommt er mit einem tollen Dealvorschlag. Ja, wir schmeißen die Bewohner des Gazastreifens raus, die zahlen andere und wir bauen eine Riviera dahin. Kommt auf einmal und alle sind erschrocken und wie geht es dann weiter? Eigentlich nicht viel anders als bisher auch. Die Arabische Liga setzt sich, heute war es glaube ich, zusammen in Kairo und macht dann einen vernünftigen Gegenplan. Ich denke, das ist die Welt, in die wir hineingehen, trotz der Präsenz von Trump. Der wirkt disruptiv, aber die Entwicklung in der Welt, auch die Globalisierung gibt es ja noch weiter. Nicht nur die internationalen Organisationen, die Handelslinien funktionieren auch noch weiter. Das geht erstmal alles noch weiter, wird reformiert werden und irgendwann kommen wir an einer anderen neuen Weltordnung an. Aber was die sein wird, das weiß auf jeden Fall Donald Trump am wenigsten.
Gut. Ich sehe jetzt gerade keine weiteren. Doch, okay, alles klar. Hätte mich auch fast überrascht. Gut, also dann.
Guten Tag, mein Name ist Paul Segal. Ich bin von der TU Berlin und zufällig komme ich aus Indien. Bevor ich eine Frage Sie stelle, erst einmal eine Vorbemerkung. Dank zu Europa, dass die China und Russland jetzt langsam ein bisschen näher kommen. Und dank zu Ukraine und Russland-Krieg. Nummer eins. Und Nummer zwei, wie ordnen Sie Indien in diese Beziehung? Weil das ist ein sehr kritischer Punkt. Weil Indien will auch nicht, dass sie China und Russland sehr nahe kommen, weil das liegt nicht in strategischen Interessen von Indien. Vielen Dank.
Jetzt fühlt sich denn. Ach, okay, wir haben noch eine zweite Frage. Okay, die nehmen wir gleich noch mit. Linda, guck mal hier vorne. Hier, in der zweiten Reihe. Vorsicht mit der Box.
Hallo, Nils Segewisch von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ganz kurze Frage auch zum Ende. Wir haben China und Russland, Geschichte und Gegenwart ihrer Beziehung. Was mich interessieren würde, wäre die Zukunft. Ich weiß, das ist eine unfaire Frage für Historiker. Aber wenn wir jetzt sagen, irgendwann kommt diese Romanze mal zu einem Ende zwischen China und Russland, woran könnte es liegen? Wo könnte der Knackpunkt sein? Mal ein bisschen, die Glaskugel ist ja schon dabei, habe ich gehört. Noch einmal auspacken und reingucken wäre super. Vielen Dank.
Wer fühlt sich denn berufen, die Indien-Frage zu beantworten?
Nachdem Söder Batzki gesagt hat, er hat die Glaskugel eingesteckt, überlasse ich ihm die Glaskugelfrage, wenn das in Ordnung ist. Vielleicht nur eine kleine Bemerkung zu Ihrer Frage nach Indien. Als die Shanghai Cooperation Organization gegründet wurde im Jahr 2001 und dann später erweitert wurde, gab es ein zähes Ringen zwischen Moskau und Peking um die Frage, wer da jetzt eigentlich noch mitmachen darf. Russland hat darauf gedrungen, dass auch Indien in dieses Bündnis eintritt, vielleicht auch mit der Perspektive, das bilaterale Verhältnis ein bisschen auszutarieren, indem man dann noch einen weiteren großen Staat hinzugewinnt. Und China hat aber dann sozusagen erst zugestimmt, den Erzrivalen Indien in dieses Bündnis hineinzulassen, dieses von Peking geführte Bündnis, als Russland sich bereit erklärt hat, Pakistan aufzunehmen. Also sozusagen die Staaten haben miteinander getauscht und dann war es auch in Ordnung, dass Indien aufgenommen wurde.
Ja, jetzt zu der Glaskugelfrage und der Beziehungsfrage. Das ist ja sowieso bei Beziehungen mal komplex. Man braucht ein paar Therapeuten, aber ich will nur ein paar Momente geben, die sozusagen am Küchentisch abends dann diskutiert werden, aber man verträgt sich dann abends trotzdem wieder, wenn es Licht ausgeht. Der eine Punkt ist Zentralasien. Also da hatten wir lange Zeit die informelle Absprache, dass China da ökonomisch aktiv werden kann, aber nicht militärisch. Und das ist auch sozusagen eine Weile gut gegangen. Also sozusagen seit den 2010ern und späten 2020er Jahren ist China der größte Handelspartner aller fünf Stans inzwischen, glaube ich, also hat Russland komplett abgelöst, aber militärisch hatte Russland das Sagen. Und das wird jetzt sozusagen ganz allmählich und still und leise so ein bisschen unterwandert, wenn wir auf das schwächste Glied der fünf Staaten gucken, nämlich Tadschikistan, was aber gleichzeitig geostrategisch besonders interessant für Peking ist, weil es eine lange Landgrenze nach Afghanistan hat und auch an China grenzt. Und dort gab es sozusagen so Militärstationen, die offiziell mit tadschikischem Militär bestückt waren, aber de facto wo auch Chinesen waren. Und das sozusagen, kann ich mir vorstellen, dass das sukzessive ausgebaut wird, also dass sozusagen dieses Agreement da immer so ganz mit kleinen Nadelstrichen zunehmend hinterfragt wird aus chinesischer Seite, weil man es sich erlauben kann. Ein zweiter Punkt, wo dann auch Donald Trump wieder reinkommt, ist die Arktis. Also wir haben die Seidenstraßeninitiative schon heute öfter erwähnt und die hat natürlich auch einen arktischen Arm. Ja? Und die Frage ist sozusagen, wie, und China sieht sich seit einigen Jahren als Anrainerstaat der Arktis. Wenn man auf den Globus guckt, fragt man sich, wie das möglich ist, aber es ist möglich aus chinesischer Lesart, es ist ein Anrainerstaat. Und das ist natürlich Russland auch nicht recht, und den USA auch nicht. Und da wird man sehen, wie sich da die Dynamik entwickelt. Wir wissen es nicht, aber das ist sozusagen auch ein mögliches Konflikt, ein möglicher Konfliktpunkt. Und die anderen Dinge hat der Student aus der FU schon genannt, sozusagen, die auch wieder reaktiviert werden können, wenn es denn genehm ist. Vielleicht noch zwei andere Dinge, die auch interessant sind zu beobachten, die so ein bisschen unter, also von unserer Aufmerksamkeit, also die wir nicht so wahrgenommen haben. Zum einen ist vor einem guten Jahr, glaube ich, Vladivostok zu einem Transithafen für chinesische Güter geworden. Das war vor 3-4 Jahren unvorstellbar gewesen, dass Russland einen Hafen, einen noch so strategisch wichtigen Hafen wie den von Vladivostok öffnet für Transit, für den Transitverkehr für Russischen, für Chinesischen. Das zeigt schon mal die Abhängigkeit, zumindest die damals gab und die Zugeständnisse, die Russland bereit war zu gehen. Und einen zweiten Punkt, das Ministerium für natürliche Ressourcen der Volksrepublik China hat vor, ich glaube auch einem Jahr oder anderthalb Jahren, eine neue Richtlinie herausgegeben, dass bestimmte Orte, die früher zum chinesischen Kaiserreich gehörten und heute zu Russland gehören, wieder mit zwei Namen versehen werden sollen. Also in Klammern sozusagen, oder nee, die russischen Namen in Klammern, aber die chinesischen Namen vor die Klammer. Das erinnert man sich sozusagen als Osteuropa-Historiker natürlich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Frage, heißt es so ein
Darf ich einmal noch ganz kurz ergänzen, weil das jetzt so sozusagen drängend ist, dieses Problem, der Ausgang des Ukraine-Krieges wird auch darüber entscheiden, wie dieses Verhältnis weiter aussehen wird. Und wenn wir jetzt ein bisschen szenarisch denken, dann sind ja letztlich vier Modelle möglich, drei, vielleicht vier, was eintreten könnte an Ordnungsmodellen nach einem möglichen Waffenstillstand. Es könnte einen neutralen Einheitsstaat geben, der teilweise besetzt ist, also sozusagen das Modell Österreich zwischen 1945 und 1955. Es könnte eine Zweiteilung geben unter Einbindung in die jeweiligen Militärbündnisse, also das Modell BRD-DDR. Es könnte das sozusagen könnte Afghanistan 2021 eintreten. Europa und die USA könnten sich zurückziehen. Russland könnte große Landgewinne einfahren, die sie aber auf Dauer nicht besetzen können. Und das vierte Szenario ist, dass der Krieg unverändert weitergeführt wird, weil die Ukrainer weiter mutig und heldenhaft für ihre Freiheit und Souveränität kämpfen. Und zu all diesen vier Szenarien hat Peking natürlich eine ganz klare Einschätzung und es ist aus meiner Sicht ziemlich klar, welche die zwei Präferierten und welche die zwei nicht Präferierten sind. Es ist im Hinblick auf die ökonomischen Durchdringungsmöglichkeiten und Einflussmöglichkeiten in der Ukraine und auch in Ostmitteleuropa für Peking natürlich günstiger, wenn es eine politisch neutrale und ökonomisch schwache Ukraine gibt, die man sozusagen formen und auspressen kann. Und auch die Perpetuierung des Konfliktes, wie wir ihn jetzt sind, auch vorteilhaft gegenüber einem russischen Erdrutschsieg oder der Einfrierung des Konfliktes mit einem Nord-Südkorea-Modell.
In der letzten Reihe ist alles gut. Wir sind noch sehr gut in der Zeit.
Wunderbar. Das Netz vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Ich wollte mal nach der Bedeutung der Wirtschaft in Ihrem Buch fragen. Und auch da vielleicht nochmal die Frage, wir haben über drei Pole gesprochen, aber über die EU haben wir ja gar nicht gesprochen. Und wir sind ja wirtschaftlich für China eigentlich 10-mal interessanter als Russland. Und wenn wir jetzt sehen, wie sich tatsächlich USA und Russland vielleicht irgendwie annähern, ist das auch eine Chance für die EU? Und was für eine Bedeutung kann die Wirtschaft in diesem Kontext spielen? Umgekehrt, welche Gefahren laufen wir vielleicht als EU entgegen, wenn wir jetzt China aufwerten in dem Zusammenhang? Es ist ein autoritäres System, das wissen wir alle. Und wir sind mit Russland ja sozusagen auch, es ist ja schiefgegangen. Stichwort Wirtschaftsbeziehungen, Wandel durch Handel. Also, das ist eine große Frage, aber vielleicht haben Sie eine kleine Antwort.
Ich versuche mal. Mit dem ersten Teil der Antwort, nämlich die Frage, welche Rolle die Wirtschaft bis jetzt spielte und sozusagen auch das Agieren Chinas in diesem Konflikt, in diesem Krieg sozusagen charakterisiert. Sie haben ganz richtig gesagt, dass die wirtschaftliche Verflechtung zwischen der EU oder zwischen den G7-Staaten, was man auch mal nehmen will, und China sehr viel größer ist als die zwischen Russland und China, zumindest aus chinesischer Perspektive. Und so hat auch China agiert, nämlich dass es doch sehr vorsichtig war, aus seiner Sicht Russland zu unterstützen. Natürlich hat es Russland unterstützt, aber es hat jetzt sozusagen nicht all-in gegangen. Also es hat jetzt nicht Waffen geliefert, es hätte sehr viel mehr machen können, um Russland zu unterstützen. Und es hat immer getestet, wie weit kann es gehen, ohne nicht sekundär Sanktionen zu riskieren, die sozusagen der Wirtschaft massiv geschadet hätten. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen eine Sache, die man mitbedenken muss, dass China sich natürlich darüber im Klaren ist, dass die ökonomische Verflechtung mit dem Westen sehr viel stärker ist nach wie vor als mit Russland und dass auf absehbare Zeit, es gibt noch mal so eine Zäsur, von der wir noch nicht wissen, wie sie aussieht, auch so bleiben wird. Also dass sozusagen die westliche Welt ökonomisch sehr viel wichtiger bleibt als ich hätte fast die russische Welt, aber Russland, Entschuldigung. Ja.
Dazu vielleicht auch nochmal aus meiner Perspektive, also danke Andreas, dass du die EU wieder mit ins Spiel gebracht hast, weil die kam irgendwie in den ganzen Abend kaum vor, was auch irgendwie ja, bezeichnend ist. Ich verstehe das total, aber trotzdem auch irgendwie ja, Auf alle Fälle ist es mir auch aufgefallen und ich wollte Sie deshalb auch noch mal ganz kurz mit reinbringen und die Frage gibt mir auch noch mal die Gelegenheit, weil wir haben ja auch diese Problematik gerade, dass wir diese Transportwege zwischen Europa, Asien, ne, da kommt ja immer dieser mittlere Korridor und kann ja irgendwie als Alternativroute zur Nordroute durch Russland ausgebaut werden und wie können wir da vielleicht auch mehr mit China kooperieren, also aus EU-Sicht oder über multilaterale Finanzierung, was ja zum Teil auch schon läuft. Das ist auch eine Einsicht aus dem Forschungsprojekt hier am ZEUS zusammen mit Valentin Krüssmann, der sehr spannende Forschungsergebnisse zutage gefördert hat in seiner Dissertation am Beispiel Kasachstan, aber auch Georgien, zum Teil auch Serbien. Und was da eben zutage tritt, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass China wirtschaftlich jetzt nicht mehr den Aufschwung hat, noch wie zu Beginn der Seidenstraßeninitiative, China bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten eben vermehrt auch auf eine multilaterale Finanzierung setzt. Also durch die Europäische Investitionsbank, durch die EBRD, das ist jetzt keine EU-Institution, aber natürlich sind EU-Staaten große Anteilseigner, Weltbank, ADB, also da sind ja überall auch europäische Staaten mit drin. Und die finanzieren das und die Chinesen bauen das. Und diesen Trend gibt es verstärkt, auch auf der Route Mittlerer Korridor. Und da ist natürlich die Frage, und du hast es angesprochen, Andreas, zu welchem Preis machen wir das? Weil aktuell machen wir das so, dass wir, das ist ein schwieriger Begriff, aber die multilateralen Banken machen das so, dass sie das finanzieren. Und die Standards, die dann aber on the ground eben umgesetzt werden, die werden eben nicht nach den Standards in den Chartas irgendwie der Entwicklungsbanken umgesetzt, was Umwelt angeht, was Arbeitsstandards angeht, was auch Transparenz angeht bei den Vergabeverfahren und so weiter und so fort. Also wir finanzieren das aber nicht zu unseren Standards. Also das ist so eine Einsicht aus unserem ZEUS-Projekt und der Dissertation von meinem Kollegen Valentin Krüssmann. Und das finde ich spannend, weil das kommt so ein bisschen, also geht in die Richtung, delegitimieren wir uns also dadurch? Und ist das der Preis für eine stärkere, engere Kooperation mit China? Muss das sein, damit wir China rausholen aus einem Bündnis mit Russland oder mit anderen Staaten und wir da sozusagen wieder so einen Fuß in die Tür bekommen? Und das, die Frage würde ich irgendwie, die brennt mir auch so ein bisschen unter den Nägeln, die würde ich Ihnen auch gerne nochmal so zurückspielen, Herr Spanzel, so mit Ihrer Expertise, wie Sie darauf blicken. Also müssen wir da weiter in die Richtung gehen und auch unsere eigenen Normen dann vielleicht mal zurückhalten im Sinne von einem eher, sage ich mal, unserem eigenen Interesse, da überhaupt noch einen Fuß in die Tür zu bekommen? Oder wie sehen Sie das?
Ja, unser eigenes Interesse ist ja nicht nur und vielleicht nicht mal an erster Stelle, China aus der Umarmung mit Russland herauszuholen. Es geht um unsere eigene Volkswirtschaft. Nicht, die ist bedrängt und in Bedrängnis sowohl auf dem Markt in China selbst als auch auf dem eigenen Markt durch die Exporte, die ja dem Dumpingvorwurf ausgesetzt sind und zwar sicher nicht zu Unrecht, gerade was EVs, elektronische Autos angeht. Also hier sehen wir uns in der Defensive und gleichzeitig auch auf dem Binnenmarkt Chinas in der Defensive. Denn unter den wirtschaftlich schwierigen Bedingungen, die China im Moment schon seit der Corona-Zeit erlebt, ist die Regierung natürlich eher daran interessiert, die eigenen Unternehmen zu fördern, durch enorme Zuschüsse zum Teil. Nicht, dass 140 Firmen gibt, die Elektroautos bauen. Das erklärt sich natürlich nur durch die Regierungszuschüsse. Also da sind die europäischen Unternehmen in der schlechten Position, nicht nur auf dem eigenen Markt, sondern auch in China selbst. Und hier müssen wir aktiv sein, hier müssen wir uns darum bemühen, die Dinge zu verändern. Und wir haben die Chance, in dem, was hier angesprochen wurde, nämlich in dem Versuch der Volksrepublik China, Europa vordringlich zu behandeln und aus der Umarmung der USA herauszulösen. Geht jetzt mit unter Trump vielleicht sogar einfacher. Wir sehen seit den frühen 1990er Jahren die Tendenz in der Volksrepublik, den Europäern klarzumachen, die Partnerschaft mit China ist etwas, wovon ihr mehr profitieren würdet. Seitdem der Ukraine-Krieg losging, haben wir das fast täglich von Delegationen von Thinktanks aus China zu hören bekommen, Sie vermutlich auch, an den Universitäten auch. Lasst euch doch nicht von den Amerikanern in diesen Ukraine-Krieg hineinzerren, mit dem ihr Europäer ja eigentlich gar nichts zu tun habt. Entschuldigung. Es würde alles viel besser klappen, wenn wir uns auf das bilaterale Verhältnis Europa-China konzentrieren würden. Also es gibt für uns ein Motiv, enger mit China zusammenzuarbeiten, ein doppeltes, das Interesse unserer eigenen Wirtschaft in China und das Interesse unserer Wirtschaft hier in Europa. Und es gibt das politische Interesse, die Bindung, das ist das, was Sie erwähnt hatten, die Bindung zwischen China und Russland wenigstens etwas zu lockern. Und jetzt unter dem Phänomen Trump gibt es auch noch den Aspekt, vielleicht nutzt es uns ja doch eher, etwas mehr mit China zu machen als in der Vergangenheit.
Aber vielleicht nicht mit dem, was, weil du hast die Parallele gezogen, Andreas, zu Wandel durch Annäherung in Bezug auf Russland, was ja nicht gut geklappt hat. Aber ich glaube eben nicht mit dieser Erwartung, dass wir irgendwas innerhalb Chinas da ändern könnten, also normativ oder so, sondern dann eben wirklich mit dem Kalkül, wir arbeiten zusammen und wir müssen halt sozusagen den Autoritarismus in China damit akzeptieren und haben da kein, sag ich mal, normatives Sendungsbewusstsein, was wir da mitspielen lassen.
Es ist ja immer wieder überraschend, dass sich China so stark wandelt, auch ohne dass wir unser Sendungsbewusstsein ins Spiel bringen.
Gut, aber nicht politisch. Also.
Ich wollte nur sagen, ja genau, hier eine Fußnote. Also es gibt natürlich einen Bereich, wo wir mit China unglaublich eng kooperieren. Das ist die ganze Klimapolitik. Also wenn wir jetzt an den Gipfel in Baku denken, war es die EU und China, glaube ich, die das Ganze gerettet haben. Also das ist so eine Sache, die unter den Tisch fällt. Aber bei der Wirtschaft bin ich auch ein bisschen skeptischer, weil auch da China doch sehr eigene Wirtschaftspolitik verfolgt. Und natürlich die deutschen exportorientierten Unternehmen auch nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben, obwohl sie in China aktiv waren und sozusagen eigentlich das Ohr am Markt oder die Augen am Markt hatten. Also wenn ich mich erinnere als Student in den 2000er Jahren in wirklich stark umweltbelasteten chinesischen Städten, wo irgendwann mal die Devise ausgegeben wurde, es dürfen keine Motorräder mit Zweitaktmotoren mehr in diesen Städten fahren. Es dürfen keine benzinbetriebenen Motorräder mehr in diesen Städten fahren. Es waren erstmal nur Motorräder oder Mofas. Ja? Aber das war der Beginn. Und ich meine, sozusagen, das ist eine Entwicklung, die liegt 20 Jahre her. Und da gibt es viele andere Beispiele, wo, obwohl Volkswagen in Changchun und sonst wo ist, die einfach sozusagen das verpennt haben. Muss man ganz klar sagen.
Gut, an dieser Stelle. Also wir haben es jetzt 19.40 Uhr. Ich gucke immer so dankbar auf deine Uhr, dann muss ich mein Handy nicht benutzen. Das ist super, Martin. Würde ich jetzt mal einen Schlusspunkt setzen, weil wir haben jetzt hier sehr angeregt und ich glaube doch auch recht, also mit Ihnen als Publikum auch diskutiert. Das war jetzt sozusagen keine Four-Man-Woman-Show, sondern wir haben das irgendwie ganz gut, glaube ich, geschafft, Sie einzubitten. Und ich würde jetzt erstmal euch danken, dass ihr an uns herangetreten seid, ans Zeus, um euer Buch hier vorzustellen, erstmalig nach Veröffentlichung. Martin und Sören, also tausend Dank. Die Hütte ist voll, das ist super, wir freuen uns. Und auch an Sie, Herr Stanzel, ganz herzlichen Dank auch für Ihr Kommen und Ihre Expertise. Das war ein super, super wichtiger Blick nochmal und der auch sehr bereichernd war für die ganze Diskussion. Und an Sie alle herzlichen Dank fürs Kommen und wir sehen uns jetzt im Anschluss beim kleinen Empfang bei Wein, Wasser und Häppchen. No? Okay.